Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Die Forschungsabteilungen von BP hinterlassen bei vielen Menschen einen bleibenden Eindruck.
Vierter Stock, Forschungsabteilung, Flugkraftstoffe.
I'm Tony Haywood.
BP übernimmt die volle Verantwortung für das Ölleck im Golf. Wir haben die größte Säuberungsaktion in der US-Geschichte gestartet.
BP hat in der frühen Phase schnell reagiert.
BP is a very strong company.
We will get this done. We will make this right.
My understanding is that.
So wie ich das verstehe, hat BP 50 Millionen Dollar für Fernsehwerbung bereitgestellt, um sein Image in dieser Katastrophe zu steuern.
BP remains a strong company.
BP will be paying.
BP hat das Problem verursacht, weiß aber immer noch nicht wirklich, damit fertig zu werden und das Bohrloch zu versiegeln.
Aber alles, was wir lernen, kommt Ihnen zugute. An Ihrer BP-Station.
Pizza für Jonas Wagner?
Zehnter Stock.
Zehnter Stock, Weltraumforschung.
BP.
Mit einer millionenschweren PR-Kampagne hat sich der Konzern British Petroleum umbenannt in Beyond Petroleum, jenseits des Öls. Das sollte uns signalisieren, wir denken nachhaltig, denn wir wissen um die Folgen der Ölwirtschaft. Wir investieren in die Zukunft und die ist grün. Entsprechend ergrünt präsentiert sich seitdem das Logo des Konzerns, der nichtsdestotrotz der drittgrößte Ölkonzern der Welt geblieben ist. Und wie wir gesehen haben, vor allem im schmutzigen Ölgeschäft steckt, das derzeit seine schmutzigste Seite zeigt. Seit dem 22. April sprudelt aus dem Bohrloch im Golf von Mexiko das Öl. Seit 11 Wochen hat es der Ölkonzern BP nicht geschafft, das Bohrloch zu verschließen. Knapp 45.000 Menschen, über 6.500 Schiffe und über 100 Flugzeuge sind tagtäglich im Einsatz gegen das Öl. Das kostet BP rund 40 Millionen Dollar täglich. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Jetzt werden die ersten Spekulationen laut über das Ende des Ölkonzerns BP. Der könnte finanziell in die Knie gehen, zum Kandidaten für feindliche Übernahmen an der Börse werden, zerschlagen werden. Zurückbleiben würde dann die größte Ölpest aller Zeiten, ohne den Konzern, der sie verursacht hat und den man zur Verantwortung ziehen könnte. So würde er dann wahr, der Werbespruch von BP, Beyond Petroleum. Nach uns die Ölflut, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben, am 77. Tag der Katastrophe. Schauen wir zuerst noch einmal zu denen, die am meisten unter der aktuellen Ölpest leiden, abgesehen von den Meerestieren, den Pflanzen, allen Kreaturen im Wasser, vor und an den Stränden. Schauen wir zu den Menschen, die direkt vom Meer gelebt haben.
My name is Floyd Lesang. I'm 46. I'm a fourth generation commercial fisherman.
Das ist Floyd Lesang, 46 Jahre alt und Fischer in der vierten Generation hier auf Grand Isle, einer kleinen Insel in Louisiana, direkt am Golf von Mexiko. Floyd gehört zu den Menschen, an denen mich auch ein Schnäuzer nicht stört. So sympathisch sitzt er da. Als wir uns das erste Mal begegnen, schwingt er in seiner Hollywood-Schaukel sachte hin und her. Seit dem 23. Mai sitzt er jetzt häufig hier.
It happened May 23rd, that's when it finally got to my bed on May 23rd.
Denn am 23. Mai hat das Öl seine Austernbänke erreicht und vergiftet.
Just a disaster. It's just so much oil.
Ein Desaster, so viel Öl überall. Du musst einfach weinen. Es ist deine Existenzgrundlage. Bis ich wieder Austern fischen kann, können 5, 10, 20 Jahre vergehen, keiner weiß es. Es bricht dir das Herz.
You know, it's just a heartbreaker.
Floyds Haus liegt direkt am Golf. Sein Fischerboot schwappt auf dem Wasser. Shrimp, Krebse und Austern zu fangen, das ist das, was der 46-Jährige kann und seit über 30 Jahren tut. Er liebt es, sein eigener Boss zu sein. Als ich ihn frage, was er jetzt machen will, zuckt Floyd mit den Schultern.
I don't know yet. I don't have a high school diploma, so.
Ich weiß es noch nicht. Ich habe keinen Abschluss. Ich konnte nicht gut lesen, deswegen habe ich die Schule geschmissen. Meine Eltern haben mir dann das Fischen beigebracht. Das ist auch das, was sie ihr ganzes Leben gemacht haben. Die Austern- und Schalentiere hat er direkt hier am Haus verkauft. Mai und Juni ist Hochsaison. Da hat Floyd sonst locker $40.000 verdient. Genug für seine Frau und seine drei Kinder. Wer schuld daran ist, dass er jetzt keinen Cent mehr verdient, da gibt es für den Fischer keinen Zweifel. Du musst wütend auf BP sein, denn sie haben vom ersten Tag an gelogen. Wenn sie gleich gesagt hätten, dass bis zu 9 Millionen Liter aus dem Bohrloch rauslaufen, hätte man viel besser reagieren können. Dann hätte auch Barack Obama schneller handeln können, ist Floyd überzeugt. Auf den Präsidenten lässt er nichts kommen. Vor 3 Wochen hat er ihn persönlich getroffen, bei dessen Besuch hier auf der Insel. Er hat mich sehr beeindruckt. Wir haben geredet wie du und ich jetzt, nicht so wie mit dem Präsidenten. Einfach wie mit jemandem, der sich um Grand Isle sorgt. Wie die anderen hier, die wegen der Ölpest kein Geld mehr verdienen können, hat auch Floyd einen Scheck von BP über $5,000 erhalten. Bald kommt der nächste. Aber das ist nur ein schwacher Trost. Das Schlimmste für Floyd ist, dass er selbst nichts machen kann. Niemand kann dir damit helfen. Du kannst das Sumpfgebiet nicht einfach wieder aufbauen oder die Austernbänke. Das ist ein komplett anderes Desaster. Der Fischer Floyd Lassin ist ratlos. Und das, obwohl er in seinem Leben schon einiges weggesteckt hat. Gesundheitlich und auch was Naturkatastrophen angeht. Katrina war schlimm. Ich hatte Krebs und habe ihn besiegt. Dann kam Hurricane Gustav, das haben wir auch geschafft. Aber die Ölpest jetzt, die können wir nicht besiegen. Die ist 10-mal schlimmer als alles 3 zusammen. Katrina, mein Krebs und Gustav.
Anna Engelke über das Schicksal eines Fischers an der verseuchten Ölküste. Nicht alle können dieses Schicksal ertragen. Das erste Selbstmordopfer, von dem wir gehört haben, ist der Kapitän William Allen Kruse aus Orange Beach in Alabama. Auch er lebte vom Meer. Er fuhr Touristen zu Tagesausflügen hinaus, zum Teil auch Angler. Die Ölpest hat ihn arbeitslos gemacht, bis ihm BP angeboten hat, mit seinem Kutter Ölsperranlagen auszulegen. Diese Arbeit hat er nicht lange ausgehalten, weil sie ihm täglich vor Augen führte, dass die Küste nicht zu retten ist. Er schickte seine beiden Deckhands zum Einkaufen und schoss sich an Bord seines Bootes im Hafen eine Kugel in den Kopf.
Weißt du, was Reinheit ist? So sieh den Abendstern hoch über blassen Wolken glänzen, still und klar. So glänzt auch unser armer Erdenball vielleicht nach einem fernen Stern, und dort erhebt ein Mensch wie hier den Blick und fragt: Weißt du, was Reinheit ist? Und eine Frauenstimme sagt vielleicht zu ihm: Du meinst den Abendstern da droben, still und klar? Dort muss es wohnen, dort, das Glück, das wahre Glück. Und feucht wird bei der Aug. Weißt du, wo Reinheit wohnt?
Weißt du, was Reinheit ist? Fragt Christian Morgenstern. Offenbar nichts, was einen näheren Blick standhalten würde. Beyond Petroleum, nach uns die Ölflut, der Tag in HR2 Kultur. An der Ölküste werden die ersten Selbstmorde registriert und an den Börsen wird über die Finanzkraft des Konzerns BP spekuliert. $40 Millionen täglich im Kampf gegen die Ölpest und freiwillige Zahlungen in die US-Hilfsfonds, das könnte irgendwann auch für den drittgrößten Ölkonzern der Welt zu viel werden, so die Spekulation. Deshalb werden, so hört man, an der Börse die Messer gewetzt. BP gilt als Übernahmekandidat. Hendrik Buhrs in unserem Börsenstudio in Frankfurt. Guten Tag.
Guten Tag.
Wie wird das an der Börse derzeit diskutiert? Kann man das am Aktienkurs ablesen?
Ja, das kann man definitiv am Aktienkurs ablesen, denn der hat sich seit dem Unglück, seit der Explosion auf der Ölbohrinsel ungefähr halbiert. Das bedeutet, wenn man sich das mal in Zahlen veranschaulichen will, BP hat einen Börsenwert von ungefähr $70 Milliarden verloren seitdem. Das sieht im Grunde aus wie eine Rutschbahn, wenn man sich diesen Kurs auf der Kurstabelle anschaut. Und eins ist klar, wenn der Konzern leichter wird, wenn die Aktie billiger wird, dann kann man sich natürlich überlegen, ob man da entweder klein oder auch ganz groß einsteigt.
Die Ölkatastrophe hat also den Kurs der BP-Aktie abstürzen lassen, obwohl es da in den letzten Tagen noch so einen ganz kleinen Peak wieder nach oben gab. Aber wahrscheinlich, spekuliere ich jetzt mal, nicht wegen der ökologischen Folgen ist das Ganze passiert, sondern wegen der finanziellen Belastungen. Sind die denn tatsächlich so wenig absehbar, dass die Börsenhändler glauben, BP könnte darüber wirklich in die Knie gehen?
Naja, diese finanziellen Belastungen sind wirklich die große Unbekannte. Die Schätzungen gehen enorm weit auseinander zwischen wenigen, sag ich mal etwas euphemisierend, wenigen $Milliarden bis hin in den Bereich von $50 bis $60 Milliarden ist da alles Mögliche auf dem Markt. Es ist ja auch völlig unklar, wie lange es noch dauern wird. Jetzt heute schreibt das Wall Street Journal, zitiert BP, dass es vielleicht bis Ende Juli schon klappen könnte, einen richtig guten Fortschritt zu erzielen. An diesem Tag sollen neue Geschäftszahlen von BP herauskommen. Das heißt, es ist kein Zufall, dass dieses Datum jetzt wieder gehandelt wird. Aber die andere Unbekannte ist natürlich auch, wann diese Zahlungen dann wirklich anfallen würden. Der Fall, der immer als Vergleich herangezogen wird, Exxon Valdez, die Umweltkatastrophe, das hat insgesamt 20 Jahre lang gedauert, bis da sämtliche Rechtsstreitigkeiten gelöst wurden. Das heißt, BP muss, selbst wenn es eine hohe Summe am Ende wird, nicht alles auf einen Schlag bezahlen. BP ist als drittgrößtes Unternehmen der Welt, Sie haben es ja vorhin erwähnt, trotzdem so gut aufgestellt, trotz allem, dass es pro Jahr enorme Einnahmen weltweit erzielt, einen Cashflow, wie man sagt, zwischen 20 und 30 Milliarden Dollar pro Jahr. Sodass ich jetzt einfach mal sagen möchte, wirklich in der Substanz bedroht ist BP nach jetzigem Stand nach wie vor nicht.
Nun wurde dennoch der Chef von BP zuletzt in Abu Dhabi gesehen. Dort sprach er offenbar mit dem staatlichen Investmentfonds des Golfemirats auf der Suche ja wohl nach Investoren, nach Geld.
BP hat direkt danach gesagt, wir planen allerdings keine Kapitalerhöhung. Das heißt, wobei es auf dieser Tour in die Golfemirate ging, war vor allen Dingen bestehende Aktien neu zu verteilen. Es wäre ein schönes, sag ich mal, Stabilitätssignal an die Märkte, wenn sich jetzt jemand fände, wie zum Beispiel ein großer Staatsfonds, der seinen Anteil etwas erhöht oder anderen etwas abnimmt. Das würde signalisieren, wir glauben an die Zukunft von BP und das würde insgesamt dem Aktienkurs ganz gut tun. Zumal es auf der anderen Seite durchaus Skeptiker gab, zum Beispiel die Fondsgesellschaft DWS, die Tochter der Deutschen Bank, die in Deutschland sehr viele Fonds verkauft, die haben sich direkt nach der Katastrophe von ihrem, immerhin 0,1-prozentigen Anteil getrennt. Und Klaus Kaldemorgen, der DWS-Chef, hat gesagt, wir wollen kein BP mehr in unserem Portfolio haben. Um solche vereinzelten Stimmen zu kontern, denke ich mal, ist jetzt diese Schönwetter-Werbetour gedacht, um sich etwas Hilfe aus diesen Bereich zu sichern.
Gibt es andere Fonds oder ist derselbe Fonds, der Deutschen Bank, gleichzeitig auch aus den Aktien anderer Ölgesellschaften ausgestiegen oder ist es jetzt nur BP, weil die nun gerade mal den Unfall hatten?
Das ist in diesem Fall meines Wissens nach nur BP, weil die gerade den Unfall hatten. Andere Portfolios sind davon, soweit ich weiß, nicht betroffen.
Ja, kann ja auch gar nicht noch woanders passieren. Vielen Dank, Hendrik Burs, in unserem Börsenstudio in Frankfurt. Beyond Petroleum nennt sich der drittgrößte Ölkonzern der Welt, der die bislang größte Ölkatastrophe der Welt verursacht hat und diese seit 77 Tagen nicht in den Griff bekommt, ja nicht einmal eindämmen kann. Beyond Petroleum, jenseits des Öls. Und was ist diesseits? Wie sieht es um die ölverschmierte Gegenwart und Vergangenheit dieses Konzerns aus? Wie wurde BP zur drittgrößten Ölmacht? Barbara Wesel.
In seiner ganzen Firmengeschichte hatte das Unternehmen einfach immer ein besonderes Händchen für PR und Diplomatie. Während eines Jahrhunderts haben sie es geschafft, alle, von mittelöstlichen Potentaten bis zum engsten Verbündeten Großbritanniens, gegen sich aufzubringen.
So schreibt Andrew Sims in seinem Buch über Aufstieg und Fall von BP, das im Herbst erscheinen wird. Schon der Gründungsname könnte direkt aus einer Monty Python-Persiflage stammen. Denn BP kam 1903 als First Exploitation Company, erste Ausbeutungsgesellschaft, auf die Welt. Ausgebeutet wurden damals Ölfunde in Persien von einem adligen Herrn namens William Knox Darcy, der das große Leben sehr genossen haben soll, das er aus den Einnahmen finanzierte. Schon in den 20er Jahren aber gab es Ärger bei der Firma. Sie behandelte ihre persischen Arbeiter so schlecht, dass es zu Streiks und einem großen Brand kam, der die Anlagen weitgehend vernichtete. Der Schlüssel zum Erfolg war dann die Entscheidung von Winston Churchill, als erster Lord der Admiralität die britische Marine von Kohle auf Ölbetrieb umzustellen. Und, feine Ironie der Geschichte, der Name British Petroleum, der Präsident Obama dieser Tage so sehr die Wut ins Gesicht treibt, war ursprünglich gar nicht britisch. So hatte sich nämlich ein deutsches Unternehmen genannt, das noch vor dem Ersten Weltkrieg mit der Suche nach Öl auf den britischen Inseln begonnen hatte. Im Krieg war diese Firma dann enteignet worden und das inzwischen zur Anglo-Persian Oil Company mutierte britische Unternehmen erwarb die Reste. BP war geboren. In Persien übrigens leistete sich der Konzern dann nach dem Zweiten Weltkrieg seine vielleicht tollste unternehmenspolitische Fehlleistung. In schöner postkolonialer Hochnäsigkeit speiste er die neue demokratisch gewählte Regierung mit Minimalpreisen für ihr Öl ab. Premierminister Mossadegh beschwerte sich bei den Amerikanern. Als sich aber trotz seiner Proteste nichts änderte, nationalisierte er kurzerhand die Ölindustrie im Land. Das wiederum regte BP auf. Das Unternehmen suchte Hilfe beim britischen Premier. Und Winston Churchill gab schließlich 1953 seine Zustimmung zu dem CIA-geführten Putsch gegen Mossadegh. Betrachtet man die dadurch in Gang gesetzte Kausalkette, wäre Mossadegh nicht gestürzt worden, wäre der Schah nicht an die Macht gekommen, hätte es den Umsturz durch Khomeini nicht gegeben und so weiter. Interessante Gedanken. So aber machte BP Weltgeschichte. Deutlich wird durch diesen übrigens in den Annalen weitgehend verschwiegenen Teil der Firmengeschichte jedenfalls die alte, sehr enge Verbindung des Unternehmens mit der britischen Politik. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann begann BP zu diversifizieren, engagierte sich in Kuwait, Katar, Irak, Nigeria, Libyen. 1965 sorgte der erste Fund eines ergiebigen Ölfeldes in der Nordsee dafür, dass BP danach fast 30 Jahre lang eine Lizenz zum Gelddrucken in der Hand hielt. Aus dieser Zeit gehören dem Konzern übrigens auch noch große Teile der Energieinfrastruktur Großbritanniens, insbesondere die Leitungsnetze im Norden. Zur Jahrtausendwende dann, nach den ersten politischen Erfolgen der Umweltbewegung, kam die Konzernspitze, damals mit John Brown im Chefsessel, auf die Idee mit dem Rebranding. Der Konzern wurde einmal mehr umbenannt, aus BP wurde Beyond Petroleum.
Das Unternehmen versprach, grün zu werden und außerhalb der Öltonne zu denken. 10 Jahre danach allerdings sitzen seine Manager eher auf dem Boden einer solchen Tonne und weinen. Denn weit davon entfernt, vom Öl wegzugehen, bleibt BP ein Unternehmen, das in dessen Schlamm feststeckt.
Und es war der angeschlagene Vorstandschef Tony Haywood, der Mann mit der besonderen Begabung für das falsche Wort zur richtigen Zeit, der die grünen Ambitionen seines Amtsvorgängers in die Tonne trat. In einer Präsentation 2008 enthüllte er, dass das Unternehmen 93% seiner gesamten Investitionen in Öl- und Gasexploration steckte und nur 1,4% in Solarenergie. Im vorigen Jahr wurde dann die Abteilung für erneuerbare Energie im Firmenhauptquartier in London sogar ganz geschlossen. Und BP zog sich aus quasi allen Windenergievorhaben außerhalb der USA zurück.
Überall in dieser Geschichte gibt es den Ruch eines untergehenden Empire. Denn der abzusehende Niedergang der weltweiten Ölproduktion wird die jüngste Bankenkrise wie ein Erntedankfest erscheinen lassen. Bisher wurde das verhindert durch die Versicherung der Industrie, man könne mit neuen Techniken, etwa der Tiefenbohrung wie auf der Deepwater Horizon, auch neue marginale Vorkommen sicher erschließen. Diese Zusicherungen liegen jetzt als riesiger Ölfleck im Golf von Mexiko.
Barbara Wesel war das über den drittgrößten Ölkonzern der Welt. Von den 10 umsatzstärksten Konzernen der Welt sind übrigens 7 Öl- und Energiekonzerne. Steffen Buchholz, Wirtschaftswissenschaftler und Ölfachmann des Analyseunternehmens Energy Comment in Hamburg. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir haben gehört, dass unser Kollege an der Börse eine feindliche Übernahme von BP für eher unwahrscheinlich hält, weil der Konzern dafür noch immer zu groß sei. Dennoch geht das Gerücht, die britische Regierung arbeite an Worst-Case-Szenarien. Denn viele britische Rentenfonds halten BP-Aktien anders als der von der Deutschen Bank. Das haben wir auch schon gehört. Ist da die Altersversorgung britischer Rentner in Gefahr tatsächlich?
Zumindest werden diese Fonds in den nächsten Jahren erhebliche Einbußen erleiden. Insbesondere auch der britische Staat, denn BP zahlt ja auch im Jahr ungefähr 8 Milliarden Dollar an Einkommensteuer. Und in dem Maße, wie jetzt die Kosten steigen, im Sinne jetzt von Entschädigungszahlungen und ähnlichen Zahlungen, würde eben auch der Gewinn geschmälert und dadurch nehmen auch die Steuereinnahmen insgesamt in Großbritannien ab. Aber die Hauptbetroffenen sind die großen Fonds. Und diese großen Fonds sind ja andererseits die Hauptaktionäre von BP. Und von dieser Seite werden dann auch die Hauptimpulse ausgehen für eine Neustrukturierung oder einen Kurswechsel bei BP.
Das heißt, Sie denken nicht, die würden da rausgehen, sondern Sie denken, die würden dafür sorgen, dass sich bei BP was ändert?
Die können in größerer Zahl gar nicht aus der Aktie rausgehen, denn die Aktienbestände sind so groß, dass der Kurs ins Bodenlose sinken würde, wenn jetzt größere Aktienpakete auf den Markt geworfen werden. Und der zweite Gesichtspunkt ist natürlich der, dass die öffentliche Diskussion etwas merkwürdig läuft, in dem Sinne, dass BP selbst bei sehr hohen Entschädigungszahlungen ja gar nicht zahlungsunfähig werden könnte. Schon ein kurzer Blick in die Bilanz zeigt, dass das Unternehmen selbst die Maximalschätzungen von möglichen Zahlungen locker bewältigen könnte. Aber das Unternehmen könnte eben nicht gleichzeitig Dividenden zahlen.
Und es könnte sich Dann gut, das wäre dann ein Problem für die Rentenfonds. Es könnte sich auch nicht in eine Insolvenz flüchten, um sich vor den Milliarden an Reparationszahlungen zu schützen oder aus der Haftung für die Folgen der Ölkatastrophe zu fliehen?
Das kann ich mir nicht vorstellen, denn dann würden ja auch die Zugriffsrechte der Aktionäre insgesamt verringert oder praktisch ausgeschaltet werden. Und die Hauptaktionäre sind ja wiederum in erster Linie daran interessiert, eine Neuausrichtung von BP zu erreichen, um eben längerfristig dann auch Dividendenzahlungen wieder zu ermöglichen. Denn wir dürfen nicht vergessen dabei, dass das Unternehmen weiterhin sehr profitabel bleibt, aber andererseits so ein Zwischenweg finden muss zwischen einer Selbstdarstellung eines sehr starken Unternehmens, was natürlich in der amerikanischen Öffentlichkeit nicht gut ankäme, und sozusagen eines armen Schluckers auf der anderen Seite, weil das natürlich auf den Aktienmärkten nicht gut ankommen würde. Insofern gibt es so einen gewissen Schlingerkurs auch in der PR der Firma.
Wenn ich Sie kurz vor dem Zusammenbruch von Lehman Brothers gefragt hätte, ob so eine große Bank zusammenbrechen kann, hätten Sie vielleicht auch gesagt, kann sie nicht, aber das ist trotzdem was deutlich unterschiedliches, BP und Lehman Brothers?
Ja, das kann man eigentlich nicht miteinander vergleichen, denn das Eigenkapital der Banken war, was vor der Krise ja auch schon klar war, sehr gering. Die Banken waren sehr stark verflochten, hatten mit einem hohen Hebel gearbeitet, mit extremen Risiken, sodass schon eine kleine Sandmenge im Getriebe insgesamt die Banken aus der Bahn werfen konnte. Auf der anderen Seite sind Ölkonzerne extrem finanziell stabil, haben einen geringen Verschuldungsgrad und haben eben auch materielle Assets, jetzt im Sinne von Raffinerien, von Lizenzen, von sehr gutem Personal und so weiter, was sich eben mit einer Bank, die ja von ihrem Ruf und ihren Kundenkontakten lebt, nicht vergleichen lässt.
Gut, also da steht tatsächlich reale Wirtschaft dahinter, das ist klar, denn diese reale Wirtschaft hat ja auch für den Ölfleck gesorgt, der inzwischen so groß ist, dass er von Polen, wenn man ihn auf Europa übertragen würde, bis in die Niederlande reicht. So, soweit so klar. Die Rentenfonds, um die es hier geht, die ihr Geld in BP gesteckt haben, diese Rentenfonds müssen ja eigentlich langfristig denken und auch nachhaltig denken. Wenn Sie vorhin angedeutet haben, die würden jetzt dafür sorgen wollen, dass sich die Politik von BP generell ändert, in welche Richtung denn?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen wäre es die Möglichkeit, sich finanziell auf breitere Beine zu stellen. Ich glaube, nicht zuletzt deswegen ist jetzt auch Tony Hilbert im Nahen Osten, um vielleicht zusätzliche Geldgeber zu finden. Mhm. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite denke ich, dass die ganze Frage der Risiken neu überdacht wird und dass vielleicht auch nachgedacht wird über externe Versicherungen. Denn BP war ja bei sich selbst versichert, hatte Münchner Rück oder andere Rückversicherer haben ja nur einen ganz kleinen Teil des Risikos abgedeckt. Und das würde natürlich zu einem generellen Umdenken führen in der Branche. In dem Moment, wo sich die großen Konzerne extern versichern müssten, auf Druck der Aktionäre, dann wäre es natürlich denkbar, dass bestimmte Risiken nicht mehr eingegangen werden, weil die Versicherungsprämien zu hoch wären.
Interessantes Szenario. Wenn das Gleiche könnte ja auch passieren, wenn die Politik andere Haftungen aussprechen würde oder verlangen würde, als das bislang der Fall war. Kommen wir noch drauf. Sie bleiben uns erhalten und hören uns weiter zu. Recht herzlichen Dank bis hierhin, Steffen Buchholdt, Wirtschaftswissenschaftler und Ölfachmann vom Energy Comment in Hamburg.
Reinheit ist ein Gast der Liebe, leuchtend und unendlich rein. Dass sie immer bei mir bliebe, lade ich sie zum Tanze ein. Reinheit ist ein Gast der Treue, schimmernd und so leuchtend hell, dass ich sie niemals bereue, mich auf ihre Seite stell. Reinheit ist der Spiegel derer, die mit Mut durchs Leben gehen. Reinheit ist ein strenger Lehrer, mit ihr werd ich untergehen. Nur wer tief in Reinheit fiel, glitzert wie die Sterne. Der erreicht recht bald sein Ziel, strahlt noch hell weit aus der Ferne.
Wenn's so einfach wäre. Reinheit, Küchenlyrik aus der Deutschen Gedichtebibliothek. Beyond Petroleum, nach uns die Ölflut, der Tag in H2 Kultur. Wenn man die Fläche, ich habe es schon erwähnt, über die sich die Ölpest an der US-amerikanischen Golfküste derzeit ausgebreitet hat, auf Europa überträgt, dann reicht der Ölflickenteppich von der polnischen Ostseeküste bis zur niederländischen Atlantikküste. Nur mal so zum Größenvergleich. Nicole Markwald aus den USA.
Ob an den Stränden von Texas oder im entfernten Florida. Insgesamt 5 Bundesstaaten im Süden der USA kämpfen inzwischen gegen Ölklumpen, Ölfilme, Teerbällchen oder eine satte, dickflüssige, ölige Masse, die fast wie Schokopudding wirkt. Seit dem 20. April schießt Öl in den Golf von Mexiko, schätzungsweise bis zu 9 Millionen Liter, Tag für Tag. Mindestens noch einen Monat dauert es, bis die erste der 2 Entlastungsbohrungen fertig ist. Erst dann kann die austretende Ölmenge verringert und das Loch abgedichtet werden. Vorausgesetzt, der Plan geht auf. Eine 100%ige Garantie möchte BP-Manager Doug Suttles nach allen bisherigen Fehlversuchen nicht geben. Aber, räumt Suttles in einem Interview mit dem Radiosender NPR ein, wenn das Wetter mitspielt, dann sollte das Leck bis zum Ende des Sommers dicht sein.
You can't make absolutes or guarantees, but I think the probability of barring a weather event, the probability of not bringing this to the spillage to a stop, later this summer is very remote.
Zuletzt hat das Wetter nicht mitgespielt. Die Wellen schlugen 2 Meter hoch. Unter diesen Bedingungen war es unmöglich, neue Barrieren auszulegen oder weiterhin Öl abzusaugen. Ein Schiff, das eigentlich über eine Leitung mit dem Container verbunden sein sollte, der über der Ölquelle sitzt, kann nun erst mit Verspätung am Freitag zum Einsatzort gebracht werden. Auch der umgebaute Supertanker A-Whale ist bislang eine Enttäuschung. Er war bisher nicht in der Lage, große Mengen des Öl-Wasser-Gemischs aufzunehmen und zu trennen. Es ist die schlimmste Umweltkatastrophe in der amerikanischen Geschichte. Das hatte US-Präsident Barack Obama in seiner sogenannten Ölrede am 16. Juni gesagt.
This oil spill is the worst environmental disaster America has ever faced.
Obama hatte bis dahin recht glücklos in Sachen Ölkatastrophe agiert, meinten zumindest die meisten Amerikaner. Nur knapp die Hälfte der Bevölkerung befand in Umfragen, dass er ein guter Katastrophenmanager sei. Der Präsident gehe zu lasch mit BP um, hieß es häufig. Obama schlug einen derberen Ton an. Natürlich wolle er wissen, wem er wegen der Ölpest in den Arsch treten müsse, so der Präsident wörtlich.
I don't sit around just talking to experts because this is a college seminar. We talk to these folks because they potentially had the best answers, so I know who's ass to kick.
Vermutlich war das darauf folgende Gespräch mit den BP-Spitzen im Weißen Haus weniger unverblümt. Aber kurz darauf konnte Obama einen Erfolg vermelden. BP hatte sich bereit erklärt, einen Treuhandentschädigungsfonds einzurichten. Der Mineralölkonzern stellt 16 Milliarden Euro bereit. Damit wird Fischern, Arbeitern und anderen von der Ölpest Betroffenen geholfen. Ohnehin muss der Konzern tief in sein gut gefülltes Portemonnaie greifen. Bislang wurden schon 2,5 Milliarden Euro fällig. Denn zusätzlich zum Entschädigungsfonds muss BP für die Beseitigung des Öls im Golf zahlen. Politisch hat das Unglück an der Südküste der USA einiges angeschoben. Erstens kippte vor gut einer Woche ein Senatsausschuss die Haftungsobergrenze für Schäden bei Ölbohrungen im Meer. Bislang lag die Grenze für die Beseitigung von wirtschaftlichen und ökologischen Schäden bei maximal 75 Millionen Dollar. Nun wird über eine neue Obergrenze verhandelt. Und zweitens nutzte Präsident Obama die Ölkatastrophe für einen neuen Vorstoß in Sachen Energiewandel. Die Katastrophe an unserer Küste sagt uns täglich, dass kein Weg an sauberer Energie vorbeiführt.
The tragedy unfolding on our coast is the most painful and powerful reminder yet that the time to embrace a clean energy future is now.
Jetzt sei der Augenblick gekommen, eine nationale Mission für amerikanische Innovation zu entfesseln, so der Wunsch des Präsidenten.
Bislang haben wir gehört, haftet ein Ölkonzern in den USA bei einem Unfall nur in der für heutige Verhältnisse lächerlichen Höhe von 75 Millionen Dollar. Das Gesetz dazu ist 100 Jahre alt und diese Obergrenze ist jetzt weg. Wo sie in Zukunft liegen wird, ist noch unklar, aber es scheint sich die Ölpolitik der USA zu ändern. Noch bei uns Steffen Buchholz, Ölexperte des Analyseunternehmens Energy Command. Laut nachgedacht wird in den USA auch über ein Verbot von Tiefseebohrungen nach Öl. Das sind die Bohrungen, die die Ölkonzerne ganz offensichtlich technisch nicht im Griff haben, was wir gerade vorgeführt bekommen. Die Tiefsee ist aber gleichzeitig auch das Gebiet, das in den letzten Jahren zunehmend exploriert worden ist. Wenn die USA nun tatsächlich ein Verbot erlassen sollten, was bedeutet das für die Ölwirtschaft?
Generell kann man sagen, dass ohne die Tiefsee die Ölförderung der Welt schon seit 10 Jahren nicht mehr gestiegen wäre. Also nur dort findet man noch in größerer Zahl neue Ölfelder, die auch entsprechend schnell erschlossen werden können. Wenn es jetzt zu einem Stopp, also zu einem Bohr- und längerfristig dann eben auch Förderstopp kommen würde, Dann würden aber vorerst erstmal nur geringe Mengen fehlen, etwa 1 Promille der Ölförderung weltweit. Aber wenn sich das dann ausbreitet auf andere Regionen, etwa vor Brasilien oder vor Westafrika oder auch in der Nordsee.
Der Energiekommissar der EU, Günther Oettinger, hat das schon gefordert.
Genau. Mhm. Dann könnte es sein, dass in 3 bis 4 Jahren ungefähr 800.000 Fass fehlen. Und das wäre dann schon etwa 1% der Ölförderung weltweit. Und da wir insgesamt ja nur einen Puffer von ungefähr 5% haben, bis jede Anlage arbeiten muss, um die Nachfrage zu decken, wird der Puffer eben sehr schnell sehr klein und wir könnten dann schon in wenigen Jahren in eine Region kommen, die wir schon 2008 hatten, als dann auch die Preise sehr schnell in die Höhe geschossen sind.
Es gibt ja Spekulationen, die sagen, dass ein Verbot der Tiefseebohrung den Ölpreis binnen kurzem verdoppeln könnte.
Das ist eher eine marktpsychologische Frage. Ich rechne eigentlich auch damit, dass wenn es zu Förder- oder Bohrmoratorien kommen sollte, dass dann das Peak-Oil-Argument, also das Argument, dass die Ölförderung nicht steigen kann, sondern bald fallen wird, einfach an Gewicht und an Traktion gewinnen wird auf den Finanzmärkten. Und wenn das dann in den Medien entsprechend dann verbreitet wird, dann entsteht daraus, wie man so sagt, eine Investment-Story, wie schon 2008. Und dann könnte es in der Tat sehr schnell zur Ölpreisbewegung kommen.
Wenn wir jetzt nochmal innerhalb der Ölwirtschaft bleiben und noch gar nicht auf irgendwelche anderen Energiequellen gucken. Andererseits würde das bedeuten, wenn die Tiefseebohrungen wegbleiben und dieser Peak-Oil-Punkt wieder wichtig wird und diese Spekulation stimmt, die wir eben angesprochen haben, dann könnten sich andere Ölquellen, in Anführungsstrichen in diesem Fall, wie der Abbau von Ölschiefer in Kanada plötzlich lohnen.
Ja, also wir marschieren dann von einem Risiko zum nächsten. Natürlich ist der Abbau, der direkte Abbau von Ölsand nicht gefährlich, wie jetzt Tiefseebohrungen, aber die Umwelt- und die Klimabelastungen sind enorm. Dasselbe Problem haben wir bei Ölschiefer, dasselbe Problem haben wir bei Schwerstöl in Venezuela. Also alle Alternativen, die sich relativ schnell anbieten würden, haben andere Nachteile. Sogar die von einigen favorisierte Lösung, dass wir mehr auf Erdgas umsteigen. Denn dann hätten wir eine entsprechende größere außenpolitische Abhängigkeit von 2, 3 großen Lieferanten.
Und der dritte Weg, der wird jetzt in der Wirtschaft gar nicht gedacht oder haben nur wir beiden den bislang ausgeklammert? Also dass man sagt, das, was wir da an Szenarien jetzt vor der Nase haben, was da passieren könnte, vielleicht sogar passieren muss, das bedeutet, wir müssen weg vom Öl?
Wir könnten das durchaus beschließen. Ich meine, in Deutschland nimmt der Ölverbrauch schon seit 20 Jahren ab. In den USA könnte er zumindest stabil werden, vielleicht auch etwas abnehmen. Aber die eigentliche Dynamik kommt nicht aus Europa und kommt nicht aus Nordamerika, sondern die kommt aus den asiatischen Schwellenländern und aus den lateinamerikanischen Schwellenländern. Dort steigt der Ölbedarf jedes Jahr so stark, wie der Gesamtverbrauch in Deutschland momentan ist. Also das sind ganz andere Größenordnungen, mit denen wir da rechnen müssen. Und dort ist natürlich ein Umdenken erheblich schwieriger, weil eine Motorisierung erhebliche Vorteile bringt für den einzelnen Bauern, der seine Waren vermarkten kann, für den Familienvater, der seine Familie besuchen kann oder insgesamt für die Industrie, die ja erst bestimmte Grundbedürfnisse erfüllen muss in Indien oder in China oder auch in Brasilien.
Das heißt, wir bleiben gefangen in dem, was wir eben kurz vorher hatten, dieses Szenario, wir treiben den Teufel mit dem Beelzebub aus und haben uns selber in eine Art griechisches Tragödienszenario hineinmanövriert.
Gewissermaßen, denn jedes Mal, wenn es zur Verknappung kommt, wird der Ölpreis sehr stark steigen und die Weltkonjunktur dadurch bremsen. Dadurch nimmt die Nachfrage wieder ab, wie jetzt auch im letzten Jahr. Der Ölpreis fällt wieder und die nächste Verknappung deutet sich dann schon wieder wenige Jahre später an. Die einzige Lösung wäre wirklich, wenn die Industrieländer jetzt sehr engagiert vorangingen, Technologien anbieten, aber auch Konsummodelle anbieten, die eben einen raschen Verzicht auf Rohöl ermöglichen würden.
Steffen Buchholdt, Ölexperte des Analyseunternehmens Energy Command, recht herzlichen Dank.
Meiner Tage trübes Wesen, mach wie einen Bergquell klar. Zu des Lichtes Dienst erlesen, mache meine Seele wahr. Mache meine Schwachheit stark, mache meinen Sinn wie Erz. Der du allen Dunkelheiten bist, das mächtige Sonnenmark, schaff in mir ein neues Herz. Meine Worte sollst du leiten, tilge, wo noch Halbheit schleicht. Hilf mir, mit der Lüge streiten, bis die Schlange von mir weicht. jeder neue Tag sei neu, jede Nacht sei weit und gut, bis in meinem trüben Wesen, wie der Mond im Meere treu, lächelnd groß dein Antlitz ruht.
Gebet um Reinheit hieß das Gedicht aus der Sammlung Gottsucherlieder wieder aus der Deutschen Gedichtebibliothek. Beyond Petroleum, nach uns die Ölflut, der Tag in H2 Kultur. Den neuen BP-Namen ernst genommen haben britische Künstler. Sie protestieren derzeit unübersehbar und unüberhörbar gegen den Kultursponsor BP. Sie wollen ihn in ihrer Szene nicht mehr dulden. Sie wollen sich jenseits des Öls aufhalten, jenseits von BP. Aus London berichtet Stefan Lochner.
Ein gutes Dutzend schwarz gekleidete und vermummte Männer und Frauen ziehen auf den Eingang zu, beinahe lautlos. In den Händen tragen sie kleine Fässer mit dem BP-Logo, gefüllt mit einer zähflüssigen, dunklen Brühe, die sie schließlich vor dem Eingang auskippen. Auf die schwarze Pampe schütten die Aktivisten Vogelfedern. Die kleine Inszenierung einer Ölkatastrophe dauert nur wenige Augenblicke, doch sie zeigt Wirkung. Denn im Gebäude der Tate Britain findet gerade eine Feier statt, zu Ehren von BP, seit inzwischen 20 Jahren einer der wichtigsten Sponsoren der Tate. Das Jubiläum ist in diesen Tagen Anlass für massive Kritik von Umweltschutzverbänden und Kunstschaffenden. Mehr als 170 Musiker, Schriftsteller und Künstler haben in der linksliberalen Zeitung Guardian einen offenen Brief veröffentlicht gegen die Förderung zahlreicher Kultureinrichtungen durch BP. Die Partnerschaft mit BP besudele den internationalen Ruf der Tate. Ähnlich sieht es Charlie Cronick von Greenpeace. Er wettert im BBC-Radio.
BP has got a continuous and shocking record.
Die Umweltbilanz von BP ist schon lange und beständig eine schockierende. Sie machen uns nicht erst seit der Katastrophe im Golf von Mexiko Sorgen. Und was sie durch das Sponsoring der Tate oder der National Portrait Gallery erhalten, ist eine Art soziale Betriebsgenehmigung. Sie bekommen einen prima Deckmantel, hinter dem sie die wahren Probleme in ihrem Kerngeschäft verdecken können.
For the real problems with their core business.
Eine Argumentation, der sich viele Künstler anschließen. Doch längst nicht alle. Führende Köpfe der britischen Kulturwelt betrachten das BP-Sponsoring als lebensnotwendig für Einrichtungen wie die Tate, die National Gallery, das britische Museum und die Royal Opera. Der frühere Vorsitzende des englischen Kunstrates, Christopher Frayling, hält Boykottaufrufe aus der Kunstszene für gefährlich.
We may not do very well at football, we may not even do very well at Wimbledon, but we lead the world in the arts.
Wir sind vielleicht nicht besonders gut im Fußball und vielleicht machen wir auch in Wimbledon keine sonderlich gute Figur, aber in der Kunst sind wir weltweit führend. Und einer der Gründe ist unsere sehr interessante Art der Kunstfinanzierung. Wenn Sie jetzt hingehen und große Unternehmen aus der Finanzierung herausnehmen, und ja, einige haben ein Imageproblem, wenn Sie das machen, gerät das ganze System ins Wanken. Das ist jetzt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt, um über so etwas nachzudenken.
Tatsächlich kommen auf die Kulturszene harte Zeiten zu. Die britische Regierung hat angekündigt, im Zuge ihres Sparprogramms auch die öffentliche Kulturförderung um ein Viertel zu kürzen. Doch BP-Kritiker halten dagegen. Ihre Argumentation, vor 10 Jahren habe auch die Tabakindustrie noch als respektabler Partner gegolten, das sei nun nicht mehr so. Für Energiekonzerne müsse bald das Gleiche gelten.
BP hat offenbar ein Imageproblem. Thoralf Staud, Journalist und Autor des Buches Grün, Grün, Grün ist alles, was wir kaufen, lügen, bis das Image stimmt. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben sich ausführlich mit dem Phänomen beschäftigt, das man Greenwashing nennt, also mit dem grünen Anstrich, den sich Unternehmen geben, um der Öffentlichkeit und der Kundschaft vorzugaukeln. Sie würden umweltfreundlich produzieren. BP ist in diesem Sektor führend oder war es bis zur Ölkatastrophe?
Genau, genau. Ja. BP hat das wahrscheinlich so gründlich gemacht wie kaum ein anderes Unternehmen, hat ja sogar den Namen vor ein paar Jahren geändert von British Petrol zu Beyond Petroleum, also über Öl hinaus. Das war die Außenwirkung. Wenn man sich genauer angeschaut hat, was das Unternehmen gemacht hat, dann war da nicht viel dahinter.
Was haben die aber genau gemacht? Also sie hatten früher dieses Logo, das aus diesen beiden Buchstaben BP bestand. Jetzt ist das irgendwie so ein grünliches Dings, also ein Wappen. Und was kommt dazu? Beyond Petroleum, also jenseits des Öls, dieser Name, den wir hier schon durch die Wendung getragen haben. Was noch?
Genau, also es war dieses alte Wappen oder was so ein bisschen wie ein ritterliches Schild aussah und es ist jetzt ja ein sehr freundliches Ding, was irgendwie zwischen Sonne und Sonnenblume changiert, gelb und grün und hell und freundlich. Und dazu wurde eine 200 Millionen Dollar teure Werbekampagne vor ein paar Jahren aufgelegt, in denen dann gesagt wurde, wir sind ein neuer Ölkonzern, wir kümmern uns um die Alternativen dahinter, wir werden das weltgrößte Solarunternehmen, was damals dann auch stimmte, 1999, da hat BP 45 Millionen Dollar für eine kleine Photovoltaikfirma ausgegeben, aber wie gesagt,
allein das heißt, Sie haben es nicht selbst entwickelt, sondern Sie haben sich eine Firma gekauft.
Genau, Sie haben eine Firma gekauft und dafür ein Viertel dessen ausgegeben, was allein dieses Rebranding, wie man es ja im Werbedeutsch nennt, gekostet hat. Oder eine andere Zahl, zwischen 2005 und 2009 hat BP nach eigenen Angaben 2,9 Milliarden Dollar für alternative Energien ausgegeben. Das klingt wie eine ganze Menge, ist für so ein Megakonzern aber verschwindend gering und ungefähr 4% der Gesamtinvestitionen jener Jahre. Also die sind weit davon entfernt, wirklich alternative Energien für eine Zeit nach dem Öl.
Aber Sie waren, was das Mäntelchen angeht, sehr, sehr konsequent. Gibt es noch ein anderes Unternehmen, das sich gleich ganz umbenannt hat?
Ich erinnere mich an kein Unternehmen, was sich so zielgerichtet umbenannt hat. Es gibt Umbenennungen ja immer mal wieder, wenn Firmen ein Problem haben. Blackwater, diese amerikanische Söldnerfirma, hat sich umbenannt, nachdem sie im Irak wirklich schlimme Massaker wo offenbar verursacht haben. Es gibt auch andere Firmen, die sich umbenannt haben. Evonik ist ja auch ein Kunstname für eine deutsche Schwerindustriefirma. Aber so gründlich, wie BP das gemacht hat, hat es niemand gemacht. Da war es wirklich eingebunden in ein umfassendes grünes Mäntelchen, wie gesagt, was zur realen Firmenpolitik überhaupt nicht gepasst hat, was aber der breiten Öffentlichkeit gar nicht auffiel. Erst jetzt durch diese Ölkatastrophe sieht man, wie das wahre, das wirkliche BP-Geschäft aussieht.
Nun sagen Sie, was der Öffentlichkeit nicht so richtig auffiel. Das heißt, das hat eigentlich funktioniert, was die gemacht haben.
Genau, es hat funktioniert. Wir hatten ja auch Profis eingekauft. Eine der größten Werbeagenturen überhaupt hatte diesen Auftrag. Die haben wirklich rundum ein neues Image verpasst und mit sehr geschickten, sehr schönen, sehr gefälligen Fernsehwerbespots wirklich breit die Öffentlichkeit beeinflusst. Das versucht BP ja selbst jetzt noch. In den USA werden große, ganzseitige Anzeigen geschaltet mit Fotos von einem schönen blauen Ozean, natürlich ohne Ölschlieren. Und darunter steht, wir tun alles, um es wieder hinzukriegen.
Glaubt man das irgendwie? Glaubt das heute noch irgendjemand? Wie steht es um das Image von Beyond Petroleum heute?
Ich glaube, heute im Moment steht es ziemlich schlecht ums Image. Gegen solche Nachrichtenbilder und Nachrichtenfakten kommt dann auch eine Presseabteilung nicht heran. In Deutschland interessanterweise laufen im Moment diese Werbeanzeigen für Beyond Petroleum ja auch nicht. Ich vermute aber, dass wenn das ein bisschen aus den Nachrichten gerutscht ist oder das Bohrloch provisorisch gestopft ist, dass dann diese Werbemaschinerie durchaus wieder anläuft und dass dann auch der Konsument das wieder vergisst, denn er will ja tanken. Also die unbequeme Wahrheit, dass alle Ölunternehmen in der Tiefsee bohren, dass Ölförderung immer dreckiger wird, je knapper das Öl wird, das will ja kein Konsument so gerne hören.
Nun steht auf den Tankstellen in Deutschland ja noch nicht mal BP drauf, sondern Aral.
Genau, das war bei der Übernahme der führenden Kette Aral eine Entscheidung, eben nicht die Marke BP zu nehmen. Das zahlt sich heute aus.
Mhm. Was bedeutet das jetzt für die Zukunft? Sie haben es eben schon angedeutet, offenbar nichts. Es gibt keine Veränderung im Kundenverhalten. Was machen die Ölverbraucher? Sie fahren weiter Auto und tanken auch weiter bei BP, sprich Aral?
Genau, sie haben vielleicht ein schlechtes Gewissen dabei. Sie zahlen vielleicht dann auch diese sogenannten Klimabeiträge. Das gibt es ja jetzt, erste Tankstellenketten bieten es an, mit der Tankrechnung dann auch so Klimaspenden zu machen und den CO2-Ausstoß zu kompensieren. Das ist mal mehr seriös berechnet, mal weniger seriös berechnet. Aber ich glaube nicht, dass durch so etwas oder durch eine Umwelteinsicht wirklich der Ölverbrauch zurückgeht. Da müssten wirklich grundsätzliche Änderungen passieren. Das Öl müsste schlicht teurer werden, das haben wir gesehen. Dann fangen Leute sogar in den USA an, sich kleinere Autos zu kaufen oder weniger zu fahren.
Das heißt aber am Ende, Thoralf Staudt, dass das funktioniert, das Greenwashing, dass es nicht so ist, wie wir immer vermutet hatten, dass wenn das dicke Ende kommt und die Firma auffliegt mit ihrem grünen Mäntelchen, wenn man drunter schaut und merkt, da ist gar nichts, das ist einfach nur ein grüner Anstrich, dass es dann so einen starken Image-Schaden gäbe, dass das sich nicht gelohnt hat. Es scheint sich langfristig zu lohnen.
Ich glaube, ja, es lohnt sich langfristig für Firmen, bei denen es keine Alternative gibt. Es gibt keine sauberen Ölkonzerne. Wenn man Benzin aus Mineralöl kauft, dann ist das ein Umweltfrevel. Man kann nur weniger verbrauchen, aber es gibt keinen sauberen Ölkonzern, zu dem man wechseln könnte. Das wissen die Unternehmen auch. Deswegen brauchen sie sich nicht wirklich anzustrengen, weil es keine sozusagen Alternative gibt für überzeugte Kunden. Man kann nur weniger fahren oder auf ein Auto vorübergehend verzichten. Dann ist es in der Tat besonders einfach, Grünfärberei zu betreiben.
Thoralf Stau, Journalist und Autor des Buches Grün, Grün, Grün ist alles, was wir kaufen. Recht herzlichen Dank.
Schelte man doch nicht den Dichter, wenn auch er zuweilen singt und wie anderes Gelichter aus des Lebens Pfütze trinkt. Reiner nur in Gegensätzen, heller tönt empor sein Lied. Nimmer weiß das Licht zu schätzen, wer das Dunkel stets vermied. Wie ihn auch sein Wipfel kröne, wurzelt doch in Nacht und Stamm, und der Lilie keusche Schöne blühet aus des Teiches Schlamm.
Noch ein Reinheitsgedicht, das letzte für heute, diesmal nicht aus der Küchenlyriksammlung, sondern von Ferdinand Ludwig Adam von Saar. Man hört's, die Reinheit ist so rein hier nicht mehr. Professor Martin Fisbeck, Ozeanograf und stellvertretender Direktor des Leibniz-Instituts für Geowissenschaften an der Universität Kiel. Guten Tag.
Guten Tag, schöne Grüße aus Kiel.
Wir stecken gerade mittendrin in der größten Ölkatastrophe, die die Menschheit bisher verursacht hat. Wir wissen noch nicht, wie lange sie dauert und wie viel Öl da noch ins Meer läuft. Wir haben uns die ganze Sendung bis hierhin um BP gekümmert. Und ich möchte jetzt ganz am Ende dann doch noch mal wirklich etwas über die Umwelt hören. Können wir schon etwas über die Auswirkungen sagen? Oder ist die Verseuchung so groß, dass wir auch das noch gar nicht abschätzen können?
Naja, man kann schon so einiges sagen. Es sind ja sehr große Mengen von Öl in dem Bohrloch bis jetzt ausgetreten und alle Eindämmungsversuche haben nicht richtig funktioniert. Im Moment wird ein Teil des Öls abgeschöpft, aber jeden Tag gehen noch Millionen von Litern in das Meer rein. Wir haben in den Medien gesehen die Filmaufnahmen von ölverschmutzten Stränden. Das sind auch diese Breakwater Islands, sind die kleinen Inseln vor den Marschgebieten des Mississippi Delta. Dort ist schon das Öl in großen Mengen angekommen und richtet dort natürlich die Schäden an, die für uns Menschen leicht sichtbar sind. Wir sehen ölverschmierte Vögel, wir sehen tote Meeresfische, Meeressäuger. Alle diese Sachen sind natürlich reell und echt und wie Sie ja schon sagten, wahrscheinlich nimmt man an, mittlerweile die größte Umweltkatastrophe in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika.
Und was bedeutet das langfristig, da wo wir es nicht mehr sehen, also wo dann die toten Fische, die toten Vögel, die Meeressäuger weggeräumt sind?
Wir gucken uns eben auch an, wo denn das Öl noch so überall hinkommen kann. Wir haben es eben mit einer Ölquelle zu tun, die ja im Golf von Mexiko liegt, nicht allzu weit weg von der Küste, da vom Mississippi-Delta, aber dieser Golf von Mexiko ist ein strömungsreiches Gebiet. Dort gibt es viele Wirbel und Strömungen. Und die Frage, die wir uns stellen, auch hier ganz aktuell in Kiel, aber auch meine amerikanischen Kollegen, wie lange wird es denn dauern, bis Teile des Öls vom Golf von Mexiko rauskommen? Und wie kann sie überhaupt rauskommen? Da gibt es eine Strömung, die geht, das ist der sogenannte Loop Current, die geht vom Yucatan, also aus Mexiko selber, an der, wenn man so will, durch den Golf durch, den Golf von Mexiko und spleißt sie dann ein in den sogenannten Florida-Strom, der zwischen der Südspitze von Florida und Kuba nach Osten strömt, dann scharf abbiegt nach Norden und in den Golfstrom einmündet.
Also dann geht es hoch die amerikanische Küste nach Norden und dann nach Osten, also in unsere Richtung.
Genau, und die Strömung kennen wir und die Frage, die wir uns gestellt haben, wann kommt denn Öl aus dem Verschmutzungsgebiet und wie viel in dieses Stromsystem Loop Current, Florida Strom, Golfstrom? Wir haben dazu Berechnungen angestellt mit einem der besten Ozeanmodelle, die man weltweit zur Verfügung hat und haben dort nicht Öl reingetan, sondern einen Farbstoff, einen Tracer, eine Markierungssubstanz und dann auf dem Computer ausgerechnet, wie lange das denn dauert, bis dann die ersten Mengen von Öl im Florida Strom sind und das Ergebnis ist, dass ungefähr jetzt in diesen Tagen, Wochen schon anfangen sollte, verschmutztes Wasser im Florida-Strom anzukommen. Da gibt es auch schon erste Hinweise, dass das in der Tat stimmt. Das wird natürlich dann in den nächsten Wochen zunehmen, je nachdem, was genau dieser Loop Current macht, und wird dann auch in verdünnter Form im Golfstrom entlang der Ostküste von Amerika nach Norden gehen und irgendwann auch mal Richtung Europa kommen.
Das heißt, das ist dann wirklich eine weltweite Ölkatastrophe?
Es wird nicht weltweit sein, aber es wird noch deutlich mehr als den Golf von Mexiko betreffen. Wir haben uns auch ausgerechnet, und das konnten wir dann doch sehr genau, die Verdünnungsraten. Man sieht eben die ölverschmutzten Vögel, die großen Mengen von Öl in der Nähe des Bohrlochs. Wenn aber dann dieses verschmutzte Wasser im Florida-Strom angekommen ist, ist es schon ungefähr in einem Faktor 1 zu 500 verdünnt. Das heißt, wir nehmen einen Teil von dem ganz schwer ölverschmutzten Wasser, 500 Teile frisches Meerwasser und mengen das zusammen. Dann ist die Ölverschmutzung sehr viel kleiner, fürs Auge kaum noch zu sehen, aber Ölklumpen und das marine Nahrungsnetz wird es wohl noch merken. Wenn man dann weiter nach Norden geht in den Golfstrombereich, wird sich das noch mehr verdünnen und dauert ja auch 2, 3, 4 Monate, bis es dahin kommt. Da sind wir relativ hoffnungsvoll, dass der biologische und chemische Abbauprozess dort hilft, die Gefahr zu lindern. Und für Europa gibt es völlige Entwarnung, denn auch verschmutzte Meereswasser, die also dann auch noch den langen Weg des Golfstroms einschlagen müssen, würden ja nie vor 18 Monaten nach dem Eintracht des Öls im Golf von Mexiko überhaupt im europäischen Gewässer sein. Bis dahin wird der biologische Abbauprozess effektiv sein und eine Ölverschmutzung an europäischen Küsten, da müssen wir uns erstmal keine Sorgen machen.
Nun gut, es ist keine Ölverschmutzung an den Küsten, aber es ist Öl, es sind Ölspuren im Wasser. Was bedeutet das für die Organismen, für die Lebewesen im Wasser?
Genau, es sind Ölspuren im Wasser, wie Sie richtig sagen, das emulgiert, löst sich an, formt sich auch um. Es gibt sogar Meereslebewesen und Organismen, die das als Essen verstehen sozusagen, die ernähren sich von solchen Substanzen und bauen sie eben ab, aber viele andere können das gar nicht vertragen, insbesondere kleine einzellulare Organismen, Fischeier und ähnliche werden dadurch schon in Mitleidenschaft gezogen und natürlich ganz stark dort, wo die Konzentrationen sehr hoch sind. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wir haben es ja leider nicht nur mit Öl zu tun, sondern BP hat ja auch in großen Mengen Chemie dazu getan, um eben diese Emulgatoren, um das Öl anzulösen, um nicht so viel an der Oberfläche sichtbar für uns Menschen zu sein. Dort gibt es jetzt Ölmengen, angelöste Ölmengen versetzt mit diesen Lösungsmitteln in tieferen Schichten, 200, 400 Meter Wassertiefe. Was die dort machen, ob die sich abbauen, wie schnell die sie überhaupt abbauen, ist unheimlich unbekannt noch im Moment. Da wissen die Experten gar nicht so richtig, was da passiert. Und die Langfristfolgen davon sind noch völlig unerforscht und kann man auch ganz schwer vorhersagen.
Das heißt, BP hat riesige Ölblasen weit unter der Wasseroberfläche, produziert also aus Öl, versetzt mit Chemie, mit Tensiden. Und was die machen, keine Ahnung?
So ungefähr muss ich das vorstellen. Man hat eben, wenn das Öl in Oberflächennähe ist, mit Licht zusammen mit der chemischen Auswirkung, gibt es so einen Abbauprozess, der in den ersten Tagen sehr schnell vonstatten geht, dann aber auch über die nächsten Wochen langsamer. Und wenn sich das Öl weiter verdünnt, können diese Mikroben aktiv werden, sodass sie nach 2, 3, 4 Jahren das meiste Öl abgebaut haben in andere Substanzen und die dann meistens als Partikel an den Meeresboden fallen. Wenn das Ganze weit verdünnt ist, ist das für das Ökosystem wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Wenn man aber diese Tenside dazu tut, die sind zwar auch abbaubar, die sind auch zugelassen von der EPA, sowas ähnliches wie die Umweltbehörde hier, aber natürlich in diesen Massen und Mengen, wie die dort eingesetzt werden, selbst wenn da nur 5% nicht abbaubar sind, ist das in der großen Summe natürlich dann doch ganz viel. Und was diese nicht abbaubaren Produkte tun, das wissen wir wirklich nicht.
Selbst wenn es also gestoppt wäre, wir würden uns noch jahrelang damit auseinandersetzen müssen.
Wir wissen heute schon von vergangenen Ölkatastrophen, die ja schon auch mit undichten Bohrlöchern vorher vorgekommen sind, im Golf von Mexiko, auch im Persischen Golf, dass man in der Regel zwischen 3 und 5 Jahre mit der aktuellen Verschmutzung jetzt im Golf von Mexiko zu tun hat, bevor es dann für uns als Menschen nicht mehr so wahrnehmbar ist. Das Ökosystem wird wahrscheinlich eher so Größenordnung 10 Jahre damit noch zu tun haben, bis man wieder dahin kommt, wo man vorher war. Das ist schon eine lange Zeit. Aber diese Tenside, diese langsam abbaubaren Stoffe sind natürlich noch viel länger da und deren Zukunft, deren Auswirkungen weiß man nicht. Aber auch hier würde ich sagen, bis die in Europa sind, sind die so stark verdünnt, dass wahrscheinlich da keine aktuelle Gefahr für uns ausgeht. Anders sieht es schon im Golf von Mexiko aus oder auch vielleicht an der Ostküste von Florida. Dort wird man mit höheren Belastungen rechnen müssen und sich auf verschiedene neue vielleicht Gefahren oder Beeinträchtigungen der Meereslebewelt einstellen müssen. Da sind ganz viele offene Fragen.
Professor Martin Fisbeck, stellvertretender Direktor des Leibniz-Instituts für Geowissenschaften an der Universität Kiel. Recht herzlichen Dank. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie etwas versäumt haben oder nachhören wollen, den Tag gibt es zum Nachhören und Herunterladen unter www.h2kultur.de. Dort finden Sie auch oder können Sie bestellen auch unseren Newsletter. Dann wissen Sie immer, welche Themen wir in Zukunft anpacken werden. Themen, Die finden Sie auch bei Twitter. Dort finden Sie uns als Der Tag, in einem Wort, Der Tag. So, das war's für heute. Hoffentlich haben wir morgen ein schöneres Thema. Morgen geht's um die Sonne hier bei uns. Bis dann. Tschüss.
HR2 Kultur Podcast. Nutzen Sie den Tag, wann immer Sie wollen. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.